Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Mit und von Saskia Worf.
Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen und herzlich willkommen im Frühling. Ich gucke gerade in das blühende Grün nach draußen. Ich habe einen Mokka. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ist das? Ein Mokka. Latte, Eislatte, Mokka-Eislatte, also ein bisschen Rest Kakao mit Espresso, doppeltem Espresso und Milch und Eiswürfeln. Sehr wild, ich würde sagen. Ja, es schmeckt auch geil. Ich bin ready für eine neue Podcast-Folge. Ich habe richtig Bock und habe ein Thema, was ich schon lange, lange Zeit hier ansprechen möchte. Ja, wo ich eine Zeit lang überlegt habe, wie formuliere ich bestimmte Dinge am besten? Musste noch ein paar Sachen setzen lassen. Ich habe vor einigen Monaten eine Folge auch dazu gemacht, die heißt Bin ich eine gute Lehrkraft? Also diese Selbstzweifel, die Lehrkräfte gerne haben, inklusive mir. Also da nehme ich mich nach wie vor nicht raus. Das ist was völlig Gesundes und Normales. Und die Frage ist nur, ob man es als eine Art Reflexion umwandelt und sich wirklich gesund hinterfragt oder ob man halt in Selbstzweifel badet und sich irgendwie denkt, man ist nicht gut genug. Das ist halt so das Spektrum. Und ja, jetzt unterrichte ich ja schon ziemlich lange, sehr, sehr lange und bilde ja jetzt auch seit vielen Monaten Flötenlehrkräfte weiter in meinem Flötenfragen-Circle. Und durch diese ganzen Q&As, also Frage-Antworten-Sessions, die Themen-Calls, die ich gemacht habe, es läuft jetzt seit September, bin ich natürlich nochmal ganz, ganz viel mit der Frage immer wieder konfrontiert, was ist eigentlich guter Unterricht? Und ich möchte diese Folge jetzt hier tatsächlich ein bisschen dahingehend allgemeiner halten, weil ich weiß, dass das nicht nur Flötenlehrkräfte hören werden, sondern dass das jetzt zwar als in meinem Fall Flöten- und Klavierlehrerin erzählt ist, aber das gilt natürlich nicht, das ist ja nicht instrumentenabhängig, was ich hier erzähle, sondern das, was ich heute hier sage, ist etwas, was fachübergreifend, fächerübergreifend ist. Solltest du dich innerhalb dieser Folge als Lehrkraft, als Flötenlehrkraft vor allem, gerufen fühlen, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir, denn ich biete im Moment das so an, dass man ja im Prinzip jeden Monat einmal schnuppern kann, wenn man sich in diesen Circle mit reinsetzen möchte, in meinen Flötenfragen-Circle. Es ist an der Stelle völlig egal, ob du studiert hast, also ob du eine studierte Flötistin oder studierter Flötist bist mit IP, also mit Pädagogik oder nicht. Oder ob du eben als Laie in einem Musikverein unterrichtest, ob du Bläserklasse unterrichtest und hast nicht Flöte studiert. Also es ist völlig egal, wenn in dem Moment, wo du Querflötenunterricht gibst, egal mit welchem Know-how, bist du geeignet für diesen Circle. Ich habe alles dabei. Ich habe Leute dabei, die Instrumentalpädagogik studiert haben, bis hin zu Leuten, die nicht mal irgendeinen D- oder C-Lehrgang gemacht haben, sondern wirklich einfach unterrichten, schon zum Teil seit 20 Jahren, aber halt nicht studiert haben und ihnen demnach natürlich auch die didaktischen und methodischen Know-hows fehlen, weil wo sollen die lernen? Und mein Flötenfragen-Circle an der Stelle ist einfach eine Möglichkeit, sich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich zu reflektieren, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die für den Unterricht wichtig sind. Und solltest du jetzt das hier hören und dich auch interessieren für die Themencalls, die schon da sind, denn ich habe für jeden Monat quasi ein Thema immer gehabt, also habe ich auch weiterhin. Und das ist dann immer so ein 70- bis 90-minütiger Vortrag von mir, der zu einem bestimmten Thema ist, einmal Repertoire, Basics unterrichten, Kommunikation im Unterricht, mentales Üben, das muss ich überlegen, was habe ich noch gemacht, Haltung, Körperhaltung. Jetzt im April, wenn ihr das hier ganz frisch hört, ist das Thema Gehirnentwicklung sehr, 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 sehr wichtig, vor allem, wenn man verschiedene Altersklassen unterrichtet. Ne, also was einmal die Autonomiephasen so machen, die einem ganz schönen Strich durch die Rechnung machen können im Unterricht, bis hin zu, was können Kinder und Jugendliche eigentlich in welchem Alter und wie lange eigentlich die Gehirnentwicklung voranschreitet. Das ist vielen nicht bewusst, dass es bis 25 geht. Also man ist zwar ab 18 offiziell volljährig in Deutschland, aber die Gehirnentwicklung, man sagt so bis circa 25 Jahre, bis das Gehirn voll ausgereift ist, auch die Persönlichkeit voll ausgereift ist, darf man nicht vergessen, ne? Also darüber spreche ich in meinem nächsten Themencall. Und wenn du aber jetzt ein Interesse an irgendeinem der Themencalls hast, die ich schon gemacht habe, dann schreib mir sehr, sehr gerne, weil die kannst du auch einzeln erwerben, rückwirkend. Ich packe das alles in die Shownotes, dann siehst du, welche Themen das sind. Du kannst dir auch mehrere Themencalls rückwirkend holen. Und wenn du aber sagst, oh, das ist so interessant, ich würde da gerne einsteigen und einfach mal schnuppern einen Monat, das ist immer ein Themencall und ein Q&A-Call, in dem ich alle Fragen beantworte, egal welche Fragen reinkommen, kannst du gerne schnuppern. Im April oder im Mai, wenn du das jetzt auch später hörst, Mai, Juni. Ich werde eine Sommerpause machen auf jeden Fall, aber es wird im Herbst dann noch wieder weitergehen. Das heißt, du kannst einmal schnuppern, du kannst 3 Monate buchen oder 6 Monate buchen. Und genau, das so die kleinen Facts zu meinem Circle, den ich wirklich, ich feiere das total, ich feiere die Gruppe und freue mich sehr über den Austausch. Das ist auch einfach ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, dieser Austausch, dass man merkt, ah, ich bin nicht alleine damit. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, den ich in verschiedenster Form ja schon oft jetzt beantwortet habe, mit verschiedenen Aspekten. Die Frage, was ist eigentlich guter Unterricht? Ja, und wer mich jetzt schon ein bisschen kennt, weiß, es wird jetzt keine eine Antwort geben und damit hat sich das und dann können wir die Folge hier beenden. Sondern für mich bedeutet guter Unterricht hat verschiedene Aspekte und ich möchte hier auch vorab nochmal einen Disclaimer raushauen. Ich spreche A als Lehrkraft, die sehr, sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler schon unterrichtet hat, Gruppen, Einzel, große Gruppen, auch Ensembles leitet, jetzt gerade ein Orchester leitet, also auch all das, ne? Musikvermittlung in egal welchem Stadium. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Erfahrung mit verschiedenen Instrumenten. Ich spreche aber auch als Schülerin und als Studentin. Also ich habe quasi 3 Herzen in meiner Brust, die jetzt schlagen und die jetzt mitreden wollen bei dieser Folge. Es wird also sehr spannend, denn es hat natürlich, je nachdem aus welcher Perspektive man guckt, unterschiedliche Schwerpunkte und Bedürfnisse, die da beachtet werden dürfen. Das heißt, ich versuche jetzt so ein bisschen in den Rollen zu switchen, denn zum einen habe ich natürlich sehr, sehr viel auch Erfahrung als Schülerin, ne, wo ich eben noch nicht studiert hatte. Ich habe viele verschiedene Unterrichtsstunden in meinem Leben erlebt und verschiedene Lehrkräfte gehabt, Meisterkurse schon besucht, bevor ich studiert habe. Dann habe ich ein Jungstudium gemacht, ab meiner 11. Klasse parallel zur Oberstufe. Und mein erstes Hauptstudium Querflöte habe ich begonnen 2013, 2 Wochen nach meinem Abitur. So. Ich habe zuerst Instrumentalpädagogik studiert in Mainz im Konservatorium. Und bin dann nach Wuppertal, da sitze ich auch jetzt noch, also jetzt auch gerade, wenn ich diese Folge aufnehme, an der Hochschule Köln, Standort Wuppertal, habe ich dann noch künstlerischen Bachelor gemacht, einen künstlerischen Master, Solo-Kammermusik und ich habe Klavier mit Instrumentalpädagogik als Schwerpunkt studiert, also Klavierhauptfach, also 2 Hauptfächer studiert. Das heißt, auch als Studentin habe ich sehr viel Erfahrung mit Unterricht, mit verschiedenen Lehrkräften, verschiedenen Instrumenten und genau, mir ist wichtig bei dieser Folge, all diese Rollen mit einfließen zu lassen, denn es gibt hier, wie gesagt, nicht die eine Antwort und es gibt auch nicht den einen guten Unterricht. So, das ist mein kleiner Disclaimer an der Stelle. Also, was bedeutet guter Unterricht oder was ist für mich guter Unterricht? Also, als ich darüber nachgedacht habe für diese Folge, habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Der allererste Punkt oder die allererste Prämisse, die für mich gegeben sein muss, und zwar in allen 3 Rollen, ist Freude. Da weint jetzt gerade meine innere Studentin los, denn das habe ich lange Zeit nicht gehabt, muss man leider sagen. Im Studium ist es dieser Leistungsdruck sehr enorm, immer noch. Also ich bin ja jetzt auch an der Musikhochschule als Dozentin tätig, nicht für Querflöte, aber fürs Career Center und erlebe natürlich nach wie vor diesen Leistungsdruck, Konkurrenzdruck, Zukunftsängste etc. Das macht natürlich auch was mit einem im Unterricht. Für mich ist einen der wichtigsten Punkte im Instrumental- und Gesangsunterricht auch. Also ich unterrichte keinen Gesang, aber ich möchte das dazu sagen. Freude. Freude am Tun, Freude am Musizieren, Freude am Lernen, also Freude am Weiterentwickeln. Freude und Spaß sind zwei verschiedene Paar Schuhe, möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Mit Freude meine ich diese innere kindliche Freude, dieses Glitzern, dieses Strahlen von Kinderaugen, wenn sie einen Erfolg haben, wenn sie irgendwas richtig machen, auf dem Instrument zum Beispiel, wenn sie was hinbekommen, was sie die ganze Zeit nicht hinbekommen haben, diese Art von Erfolgserlebnis, dieses Strahlen, dieses sich darüber freuen, dass man es geschafft hat, dieses sich selbst feiern, dass man es geschafft hat, das meine ich. Das ist für mich heute aus der Sicht einer Lehrkraft. Als Lehrkraft war es für mich immer schon so, aber als Studentin war es zeitweise nicht so. Und als Schülerin auch nicht immer, muss ich sagen. Eine der Hauptpunkte. Wie gesagt, es muss nicht alles Spaß machen, denn das sage ich gleich dazu. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Es gibt auch Sachen, an denen man arbeitet, die machen halt einfach mal gerade keinen Spaß. Ich kann aber gleichzeitig Freude am Weiterentwickeln und Freude am Lernen haben, auch wenn mal gerade was nicht viel Spaß macht. Ne, Beispiel, ne, ich bin ja auch so, Expertin für Fingertechnik. Also nicht nur, weil ich Flötenlehrerin bin, sondern weil ich selber damit super hart gestruggelt habe und ich weiß einfach genau, wie sich alle fühlen, die denken so, ich krieg's nicht hin, ich bin zu blöd. Nein, ihr seid nicht zu blöd. Es gibt einfach nur sehr viele verschiedene Ansätze und Methoden, wie man zum einen Fingerfertigkeit üben kann, Fingerschnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination. Es hat so viele Aspekte und das einfach so oft zu spielen, bis man es kann, ist halt eine Methode von 100. So, und das ist so gefühlt das Einzige, was viele irgendwie denken, dass das ist das Einzige, was irgendwie sie zum Ziel führt. Wenn man jetzt mal von so fingertechnisch schweren Stellen, virtuosen Stellen, und das ist ja abhängig von dem Grad oder dem Niveau, auf dem man gerade unterwegs ist. Für die eine Person ist es der chromatische Achtellauf, für den anderen ist es der Lauf in Jolivet, Chandelinos, Seite 3. Alle wissen Bescheid. Also alle, die studiert haben oder studieren, wissen Bescheid. Ich rede hier in diesem Podcast öfter bei schweren Stellen von Chandelinos, ich weiß auch nicht. Das ist so ein Stück, könnte ich eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Ich könnte über Jolivet eine ganze Reihe machen. Ich liebe Jolivet, aber es ist wirklich die virtuosen Stellen, die haben mich in meinem Studium an die Grenze dessen gebracht, was mental und körperlich für mich möglich war. Also es ist ganz egal, welchem Grad du gerade bist. Es gibt Stellen, die verlangen uns ein gewisses Maß an Durchhaltevermögen und Disziplin ab und natürlich einen Methodenschatz, dass wir wissen, okay, wie kann ich das jetzt üben? Wie kann ich das effizient üben, sodass das auch Fortschritte bringt, wie gehe ich daran, etc. Das macht nicht immer Spaß. Und gleichzeitig kann ich Freude daran empfinden, dass ich mich weiterentwickle und kann mich feiern, wenn es mal besser klappt als vor 2 Tagen. Die meisten von uns feiern sich aber nicht, wenn es besser klappt. Die meisten checken nicht mal, dass es besser klappt. Die sehen immer nur das, was nicht läuft. Und das ist etwas, was für mich zum Beispiel im Unterricht als Lehrkraft ein Punkt ist, den ich sehr, sehr hervorhebe. Wenn ich sehe, da hat sich was getan und wenn es noch so ein kleiner Schritt ist, dann äußere ich den. Nicht unbedingt in Form von Loben. Dieses Loben und so weiter, das ist auch so eine Sache, kann man machen. Ich nenne es eher Wertschätzung. Ne? Eine wertschätzende Aussage darüber zu treffen, so schau mal, wie gut du das jetzt schon hinbekommst oder wie gut das jetzt schon läuft, du kannst richtig stolz auf dich sein. Dann kommen wir auch direkt schon zum nächsten Punkt, der für mich guten Unterricht ausmacht. Der Unterricht, den ich gebe als Lehrkraft, ist nicht dafür da, damit mir meine Schülerin, mein Schüler irgendwas vortanzt und mich glücklich macht. Ich weiß, dass das jetzt vielleicht das ein oder andere Ego triggert von Lehrkräften, die hier zuhören, das könnte sein. Wenn das der Fall ist, dann fühl dich eingeladen, da hinzuschauen, denn es hat nichts mit mir zu tun. Mein Unterricht ist nicht dafür da, damit ich mich besser fühle danach. Damit ich danach sagen kann, boah, wie krass meine Schülerin, mein Schüler spielt. Boah, wie toll die das meint. Ich habe das geschafft. Einen Scheiß habe ich geschafft. Ich bin die Bande beim Bowling. Geworfen wird immer noch vom Schüler und der Schülerin. So, das heißt, es ist mir unglaublich wichtig als Lehrkraft und mir wäre es wichtig gewesen, sagen wir es mal so, in meiner Vergangenheit als Schülerin und Studentin, dass es primär um mich geht als Schülerin und Schüler und um mein Wachstum, um meine Weiterentwicklung und nicht um irgendwelche Egos, die dann da anspringen. Das ist oft unbewusst, also das ist in der Regel unbewusst. Das ist nichts, was irgendwie, was man bewusst entscheidet. Ne? Also ich bin nicht dafür da, meinen Lehrer, meine Lehrerin glücklich zu machen als Schülerin. Das ist nicht mein Job. Und ich bin auch nicht da als Lehrkraft, ich switche jetzt mal wieder, damit mir meine Schülerin, mein Schüler irgendwas vortanzt. Und ich sage das deswegen mit aller Deutlichkeit, weil ich so oft, vor allem jetzt in den letzten Jahren, erwachsene Schülerinnen und Schüler hatte, die zu mir gekommen sind für eine Stunde, für meine 3-Stunden-Session, für eine 10er-Karte. Ne, manche kommen auch regelmäßig. Also nur einmal so den Abriss. Ich bekomme so oft den Satz zu hören, ja, also ich kann dir das vorspielen, aber ja, das ist noch nicht so gut. Oder ja, und dann sage ich mir so, stopp mal. Wir sind ja nicht auf der Konzertbühne. Du musst mir überhaupt nichts vorspielen. Ja, also zu Hause hat es geklappt, aber jetzt irgendwie klappt es nicht. Ich weiß. Ich weiß auch warum. Let's talk about it. So, du musst mir nichts beweisen. Ich bin als Lehrkraft nicht da, damit mir meine Schülerin, mein Schüler irgendwas beweist. Ich bin auch nicht da, damit der oder die Person mir, also die Person mir das Ego streichelt. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich, wenn meine Schülerinnen und Schüler mir sagen, dass es ihnen gut getan hat, dass sie weitergekommen sind, dass ihnen was das gebracht hat. Ich freue mich darüber. Da sind wir wieder bei der Freude. Ich freue mich darüber. Ich bin dankbar dafür, das zu tun. Ich bin demütig, dass ich das machen darf, weil das ist ein wunderschöner Job, den ich machen darf. Vor allem in der 1-zu-1-Betreuung. Aber ich bin nicht da, damit mir jemand das Ego streichelt. Das bedeutet für mich, guter Unterricht ist, wenn es sich wirklich zu 100%, was die Bedürfnisse und das Wachstum angeht, um den Schüler, die Schülerin dreht. Und das braucht ein bisschen, sagen wir mal, Reflexion. Denn auch ich komme natürlich aus einer Zeit, wo ich das gemacht habe. Wo ich das erstmal reflektieren durfte und gemerkt habe, Moment mal, also es geht hier eigentlich darum, dass meine Schülerin, mein Schüler weiterkommt. Es geht hier nicht darum, dass ich zeige, wie toll ich bin. Ne, es gibt ja auch so Lehrkräfte, die spielen dann irgendwie ständig was vor im Unterricht. Da denke ich, ja, das kann in bestimmten Punkten auch inspirierend sein. Das kann auch manchmal notwendig sein als Methode, um was vorzumachen. Aber ich habe auch schon Unterrichte auf Meisterkursen erlebt, wo der Prof, bei dem ich diesen Kurs gemacht habe, mehr gespielt hat im Unterricht als ich. Und da bin ich jetzt mal so dreist und sage, da ging es nicht um mich. Und jetzt kann man sagen, ja, Saskia, aber Meisterkurs ist ja klar, da sind ja auch Zuschauer dabei und so. Ja, aber Moment mal, das war mein Unterricht. Und es war nicht mein Unterricht. Das war eigentlich eine... wie so ein Mini-Konzert und ich durfte daneben stehen und durfte auch mal kurz was spielen. Ja? Ne? Also das ist natürlich so ein Extremfall davon, aber es geht um den Schüler und die Schülerin, um deren Wachstum, um deren Bedürfnisse. Es heißt nicht, dass wir als Lehrkraft unsere Bedürfnisse untergraben und da überhaupt nicht mehr drauf gucken. Ne? Dass wir gucken, dass es uns gut geht, dass wir uns um uns kümmern, dass wir wissen, was wir brauchen, um guten Unterricht zu machen. Darüber habe ich viel in dem Circle schon gesprochen. Na, dass wir Pausen machen, dass wir uns vor allem pausen können, dass wir genug trinken, dass wir gut essen und so weiter, dass wir gut unterrichten können und auch zu gucken, was brauche ich im Unterricht, um eine gute Lehrkraft zu sein. Das ist was anderes. Aber im Unterricht selbst geht es um die Bedürfnisse, vor allem die in meinem Fall jetzt flötistisch und musikalischen Bedürfnisse von meinem Schüler und meiner Schülerin und nicht um mich. Und das merkt man dann auch in den Ergebnissen. Ja, weil das ist eine völlig andere Kiste, wenn meine Schülerin, mein Schüler sich, kommen wir zum dritten Punkt, den ich hier auf meiner Liste stehen habe, sich sicher fühlt. Sich sicher fühlt, bei mir Fehler zu machen. Sich sicher fühlt, Fragen zu stellen. Dieser Podcast heißt Flötenfragen, ja. Ich sage das immer dazu, es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten. Das hat meine Oma früher immer zu mir gesagt. Ich kenne aber auch genug, die sich in bestimmten Unterrichtssituationen nicht trauen, wirklich alle Fragen zu stellen. Weil sie dann glauben, oh Gott, was denkt mein Lehrer da von mir und so weiter. Und ich möchte, dass meine, und das ist mein Anspruch an mich, den habe ich bisher eigentlich auch immer erfüllt, für mich, meine Erwartung, dass meine Schülerinnen und Schüler sich so sicher fühlen, dass sie wirklich jede Frage stellen können. Sei sie noch so banal. Und ganz oft wird diese, jetzt kommt es wieder, Erfahrung von mir, es wird ganz oft wird dieser Satz eingeleitet, diese Frage eingeleitet, anders muss ich das sagen, diese Frage, die in Anführungsstrichen ja so banal ist, wird mit folgendem Satz von erwachsenen Menschen eingeleitet, ist vielleicht eine dumme Frage, eigentlich müsste ich das ja wissen, aber... Dann gucke ich die immer an und sage, wenn du es wüsstest, müsstest du ja jetzt nicht fragen. Und dass du es nicht weißt, ist nicht deine Schuld. Und das erlebe ich ganz oft bei Basissachen. Ich bin ja auch da sehr penetrant mit. Ich weiß, dass meine Schülerinnen und Schüler wissen das auch. Ich gehe immer wieder auf die Basis zurück. Ich selbst mache das bei mir. Ich, wenn ich übe, wenn ich spiele, wenn ich musiziere, dann bin ich mit Basics beschäftigt. Weil ich weiß, dass wenn meine Basics stehen, alles andere ist bei mir so gut geübt in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren. Das baut sich alles wieder oben drauf. Und meine Basis muss stehen. Und dasselbe ist im Unterricht. Und da kommen Leute zu mir, die spielen seit 25 Jahren Querflöte. Und erzählen mir dann was vom wilden Watz und wollen hier und Vibrato und keine Ahnung. Und sie wollen Interpretation von Stück XY. Und wenn ich dann mit denen anfange, eine Atemübung zu machen, gucken die mich an wie ein Auto. Und sagen, hä, wir wollen doch, ich will doch Vibrato machen. Mhm. Ja. Aber wenn der Motor nicht läuft, das habe ich hier schon mal gesagt, schon mehrfach in diesem Podcast, der Motor nicht läuft, brommelt über irgendwelche... Lackierungen vom Auto nachzudenken, um mal in diesem Autobild zu bleiben. Ich hau das hier nochmal raus, weil vielleicht ist das deine erste Folge, die du von mir hörst. Ich sag beim Flötespielen, und das kann man wahrscheinlich auch bei vielen anderen Instrumentengruppen in irgendeiner Form übertragen, ich mag das Bild einfach sehr. Also gerade bei Blasinstrumenten kann man das Bild gut verwenden. Die meisten doktern total viel am Ansatz rum. Das Ding ist, der Ansatz ist der Auspuff. Da kommt das raus, da kommt die Luft raus, da kommt der Ton, entsteht ja an der Kante von der Flöte. Der Ansatz ist der Auspuff. Das heißt, ich kann mir meinen Ansatz vergolden, ich kann mir den Auspuff vergolden, wenn mein Motor nicht läuft, das ist nun mal mein komplettes Atemsystem, meine Luftführung, ne? Luft ist quasi der Sprit, der das ganze Ding am Laufen hält und unsere Atemmuskulatur, unser Atemsystem ist unser Motor. So, und ein Vibrato, um jetzt das mal mit in diesem Bild zu nehmen. Das Vibrato ist die Lackschicht auf dem Auto. So. Und die Interpretation von der Bach-Partita ist dann die Route, die das Auto fährt. So. Damit kommen viele Leute zu mir. Sie wollen Hindemith-Sonate machen, keine Ahnung. Oder sie wollen die Telemann-Fantasie machen. Oder sie wollen dies und jenes Stück. Oder sie wollen. Ne? Und dann kommen sie zu mir und dann sehe ich erstmal, die Karre läuft überhaupt nicht richtig. Ne? Die stockt irgendwie, die stottert. Da kommt viel zu viel Zeug aus dem Auspuff, der da nicht hingehört. Der Motor ist irgendwie nicht richtig eingestellt. Da kommt irgendwie noch Öl aus dem Auto, ne? Also um in dem Bild zu bleiben. Und da kommt so eine Karre, die eigentlich ein gutes Auto ist, aber die Karre, die ist nicht instand. So. Und ich mag dieses Bild, weil das für viele Menschen, vor allem für Erwachsene, halt so ein gutes Bild ist, eine Metapher ist, das wir alle kennen, weil wir halt draußen ständig Autos rumfahren sehen. Und bevor ich mich um die Lackierung kümmere, und bevor ich mich darum kümmere, in welcher Route ich jetzt mit dem Auto fahre und welche Kurven ich nicht alle nehme und vielleicht auch mal den Berg rauf und runter, muss ich erstmal gucken, dass mein Motor läuft. Und wenn ich das nicht mache, dann gibt es Probleme auf allen anderen Ebenen. Dann kommen Intonationsprobleme dazu, dann kommen, wie gesagt, Ansatzthemen dazu, dann kommt, die Tonerzeugung ist nicht ganz sauber. Dann reden wir wieder von Klanggestaltung, dann kommen die Finger, auch das noch, ja, das ist so ein bisschen so das Pendant, sage ich immer so, wie gut laufen die Räder, ne? Sind da vielleicht irgendwo, stockt es ein bisschen, sind die Reifen nicht ganz aufgepumpt. So, das ist die Basis. Und dann reden wir über was anderes. Jetzt bin ich kurz ein bisschen abgebogen, aber ich dachte mir, das Bild ist vielleicht auch für dich, wenn du unterrichtest, und vielleicht unterrichtest du ein Blasinstrument. Du darfst das Bild gerne übernehmen. Ich habe damit schon so vielen Menschen helfen können, mit diesem Bild zu verstehen, warum Basisübungen so wichtig sind und warum Basisübungen nicht nur am Anfang des Instrumentalunterrichts oder des Übens irgendwie relevant sind, sondern das ganze Leben lang. Und alle Profis, die ich kenne, die wirklich wissen, was sie tun, die würden das mir unterschreiben und sagen, natürlich, die Basisübungen sind die besten und wichtigsten Übungen. Wenn man mit Sängerinnen und Sängern sich unterhält, Basisübung. Basis, 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 Basis. Und dann kann ich obendrauf aufbauen. Wenn das Fundament steht, kann ich obendrauf aufbauen. Wenn das Fundament wackelig ist und dann fange ich an, über Vibrato zu sprechen, wo ich mir denke, ja, ne, also keine Körperwahrnehmung vorhanden und irgendwie auch noch nie wirklich eine Atemübung gemacht, aber ich will jetzt über Vibrato reden, wo ich sage, es ist dann, die komplette Basis ist nicht da. Ne? So, jetzt bin ich kurz abgebogen. Ich biege wieder ein. Sicherheit. Es ging mir bei Punkt 3 um Sicherheit. So, ich habe gerade schon gesagt, es ist unglaublich wichtig für mich als Lehrkraft, aber auch als Schülerin und Studentin, da spreche ich jetzt aus allen drei Rollen, dass Sicherheit herrscht, ein sicherer Raum, Vertrauen da ist. Dass meine Schülerin und mein Schüler mir vertrauen als Lehrkraft. Und auch als Schülerin war mir es wichtig, dass ich meiner Lehrkraft vertraue. Nicht nur, um Fragen zu stellen oder um Fehler zu machen. Ne? Also einen fehlerfreundlichen Raum ist für mich, das ist etwas, was ich gerne nenne, so als Begriff, fehlerfreundlicher Raum, dass ich nicht judge, verurteile, zu Deutsch. Dass ich nicht verurteile, wenn Sachen schief laufen. Dass ich mich nicht hinstelle als Lehrkraft und sage, ja, also das ging aber letzte Woche besser. So. Und da habe ich auch schon den wildesten Kram erlebt als Studentin und als Schülerin. Ich habe ja auch viel mit Lehrkräften zusammengearbeitet, die nicht meine Flötenlehrerin waren zu dem Zeitpunkt. Ne? Durch so Kammermusik, Kammermusikproben und so weiter. Ich habe viele Lehrkräfte vor mir gehabt, wo ich wusste, so mache ich es nicht später. Ein fehlerfreundlicher Raum bedeutet auch Druck rausnehmen, bedeutet auch Erwartungen rausnehmen. Ich als Lehrkraft darf erwartungsfrei, zielorientiert, aber erwartungsfrei und ergebnisoffen in den Unterricht gehen. Und wenn meine Schülerin oder mein Schüler verstanden hat, dass das bei mir so ist, dann wird ein Raum geöffnet, der so besonders ist, wo so viel passieren kann in einer Stunde. Und ich habe jetzt schon mehrfach von Schülerinnen, die ich aktuell betreue, die Rückmeldung bekommen, dass bei mir in einer Stunde mehr passiert ist, als in gefühlt 3 Monaten bei einer anderen Lehrkraft, bei der sie mal waren. Und da könnte ich mich jetzt hier hinstellen und sagen, oh, was bin ich für eine tolle Lehrerin. Ich weiß, dass ich eine sehr gute Flötenlehrerin und Klavierlehrerin bin. Ich weiß, dass ich eine sehr gute Pädagogin bin und dass ich sehr gut im 1:1 bin, das weiß ich alles. Ich brauche das nicht zu hören. Und das meine ich nicht arrogant, sondern das meine ich selbstbewusst und voller Selbstvertrauen. Ich weiß, was ich kann. Der Punkt ist nur, nicht ich habe die Entwicklung gemacht. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Sondern ich habe einen Raum zur Verfügung gestellt, energetisch und musikalisch und didaktisch, in der meine Schülerin oder mein Schüler sich entfalten kann, ausprobieren kann, experimentieren kann, auf die Fresse fliegen kann und es passiert nichts. Der Druck ist nicht da, sondern sie können sich fallen lassen. Sie können mir vertrauen. Sie können Kontrolle abgeben und können sagen, okay, ich probiere mich einfach mal aus. Und in diesem Ausprobieren, in diesem etwas kindlicheren Modus, ne, so wie wir Menschen laufen lernen, ne, wenn wir Menschen laufen lernen würden, wie Erwachsene lernen wollen in der Regel, dann würden wir, oder was heißt wollen, sondern tun, dann würden wir alle nicht laufen. Ne, weil nach dem dritten Mal hinfliegen ist dann so, ja gut, lassen wir jetzt. Ich kann es halt nicht. Würde ein Kind niemals denken. Ein Kind, was gerade laufen lernt, das läuft halt irgendwann. Das eine braucht halt 120 Anläufe, das andere braucht 50 und das andere 350. So ist es halt. Aber es steht immer wieder auf. Und dieses immer wieder Aufstehen, diesen Raum dafür zur Verfügung zu stellen, das ist mein Job als Lehrerin. Natürlich ist das auch mein Job, Methoden bereitzustellen und zu schauen, guck mal, was braucht die denn? Bedürfnisse zu checken, zu kommunizieren, zu gucken, was braucht meine Schülerin jetzt in diesem Moment, um auf das nächste Level zu kommen. Natürlich kann ich als Lehrerin ganz anders drauf gucken. Ich habe das Know-how, ich habe die Didaktik, ne, ich habe die Methodik. Ich weiß, was jetzt dran ist und kann das, das sage ich immer, die Bande beim Bowling. Aber die Weiterentwicklung hat doch die Schülerin gemacht. Und das, weil ich den Raum zur Verfügung gestellt habe. Einen sicheren Raum, voller Vertrauen, fehlerfreundlich, entspannt. Auch das ist mir ein ganz großes Anliegen im Unterricht, dass es eine entspannte Situation ist. Dass wir das Thema Druck rausnehmen, Erwartungen rausnehmen. Nicht mir was vortun wollen, sondern du kannst mir auch im Unterricht 15 Mal diese Stelle falsch vorspielen. Kannst du machen. Ich werde auch nach dem 15. Mal nicht da sitzen und sagen, tja, dann hast du wohl nicht genug geübt. Den Satz, den benutze ich nicht. Ich habe den oft gehört, aber ich benutze den nicht, denn es ist Bullshit. Wenn die Person nicht genug geübt hat, weiß sie es selbst. Dann brauche ich es nicht zu sagen. Im Sinne von sich gar nicht damit beschäftigt. Das habe ich natürlich auch gerade mit pubertierenden Schülerinnen und Schülern oft gehabt, ne, die einfach wirklich eh nicht viel gemacht haben, die aber viel zu hohen Anspruch an sich hatten und dann irgendwann im Unterricht zu mir sagten, ja, ich habe auch einfach gar keine Zeit gehabt die Woche. Und sage ich, ja, ist doch in Ordnung. Dann machen wir jetzt betreutes Üben. Machen wir. Aber dann hab doch nicht den Anspruch an dich, die Stelle jetzt perfekt zu spielen. Wie soll denn das gehen? So. Diesen Raum erwartungsfrei, ergebnisoffen, experimentierfreudig, fehlerfreundlich, sicher, voller Vertrauen, Mitgefühl von meiner Seite. Ich weiß ja, wie schwer das ist, wo die sich gerade befinden. Und das ist etwas, was sowohl mein Vater als einer meiner, nee, ist eigentlich mein erster Lehrer gewesen in vielen Bereichen, auch mein Schlagzeuglehrer, durchgehend gewesen, ich habe auch Schlagzeug gelernt, viele Jahre. Und war auch mein erster Klavierlehrer und Keyboardlehrer, ne, also von meinem Vater habe ich viel mitbekommen, was das angeht als Pädagoge, aber auch von anderen Lehrkräften habe ich das mitbekommen, wieder auf Null zurückzukommen als Lehrkraft. Beziehungsweise, und das ist etwas, was ich als Leitsatz für mich habe, den Menschen dort abzuholen, wo er steht. Die Person, die ich betreue, die ich begleite, da abzuholen, wo sie gerade steht und weiterzubringen. Und nicht irgendwo anzusetzen, wo die Person noch gar nicht ist. Das führt zu Überforderungen, das führt zu Irritation, das führt zu, okay, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ne? Und da ist der Raum wieder nicht gegeben, sondern dann sind da auf einmal Erwartungen im Raum, die die Schülerin, der Schüler nicht erfüllen können. Dann ist man frustriert als Lehrkraft und merkt, okay, irgendwie läuft es nicht. Verantwortung zu übernehmen, sowohl als Lehrkraft als auch als Schülerin und Schüler in der Situation. Und ich habe es eben gerade schon gesagt, das Thema Kommunikation im Unterricht. Das war mein allererster Themencall im Flötenfragen-Circle, war das Thema Kommunikation und Bedürfnisse im Unterricht. Das ist für mich essentiell. Und das in einer Gesellschaft, die nicht gelernt hat zu kommunizieren, ist natürlich interessant. Ne? Ich erlebe das immer wieder, dass meine Schülerinnen und Schüler, egal welche Altersklasse, bei mir immer gesagt haben, boah, ja, oh, ich kann mich so gut bei dir öffnen, ich kann auch so gut mit dir mich unterhalten, ich fühle mich hier so sicher. Ich habe das ja alles immer wieder gehört, bis ich irgendwann geschnallt habe, was ich da eigentlich mache. Mir war das ja ganz lange auch nicht bewusst. Aber eben auch Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Was braucht meine Schülerin, mein Schüler? Sicherheit brauchen sie alle, ist auch ganz egal, in welchem Alter. Aber es gibt andere Bedürfnisse, die unterschiedlich gewichtet sind. Und das darf ich rausfinden. Das kann ich gerade mit älteren Schülerinnen und Schülern auch nur rausfinden, indem ich mit ihnen rede. So, und ich kann das nicht riechen. Also ich bin schon sehr empathisch und sehr mitfühlend und kann Dinge auch voraussehen und meistens liege ich richtig. Aber in der Regel muss ich nachfragen. Und das ist auch gut so. Kommunikation. Ja? Kommunikation im Unterricht. Super wichtiger Aspekt. Wie kommuniziere ich ohne Worte? Nonverbal. Was macht meine Mimik? Was macht mein Körper? Was ist meine Körpersprache? Das wirkt. Ich habe mal ein Seminar besucht, eine Woche lang. Es war ein Selbsterfahrungsseminar. Ohne Worte, ohne Schweigen hieß das. Und da haben wir von diesen 6 Tagen 3 Tage geschwiegen. zumindest das Worte anging. Das heißt, wir haben nicht gesprochen. Und da wurde sehr deutlich, wie viel Kommunikation eigentlich passiert, auch wenn wir nicht miteinander mit Worten in Kontakt gehen. Und das darf ich mir bewusst machen als Lehrerin und als Lehrer, dass das alles mitwirkt. Das ist ein Bewusstmachen. Das ist kein, ich will gar nicht sagen, dass man da was falsch macht, darum geht es nicht. Es ist auch nicht immer eine Sache von falsch und richtig, sondern es ist nur eine Sache von, sich das bewusst zu machen. Wie stehe ich da im Unterricht? Wie sitze ich da? Was, wie gesagt, macht mein Gesicht? Authentizität habe ich hier noch stehen auf meiner Liste. als Lehrkraft vor allem. Passt das, was ich sage, zu dem, was ich tue? Lebe ich das vor? Mache ich das vor, wie ich es unterrichte? Wenn das nicht zusammenpasst, dann sind Schülerinnen und Schüler zu Recht irritiert. Und auch das darf ich mir bewusst machen. Das ist meine Verantwortung als Lehrkraft in diesem Raum. Ne? Authentisch zu sein. Und wenn ich von meinem Schüler oder meiner Schülerin verlange, und das ist mir zum Beispiel passiert, als Studentin, dass Sachen auswendig vorgeführt werden. Und an der Stelle mein Prof, der ist auch ganz offen mit umgegangen, der hat gesagt, ich spiele nicht auswendig. Nee, mache ich nicht. Aber wir sollten. Bis heute kriege ich das nicht in die Birne rein, weil ich mir denke, Moment mal, also mein Prof sagt, er macht es nicht, er will es nicht, er muss es auch nicht, ja. Ne, kann man jetzt irgendwie drüber streiten, was das für ein System ist. Aber das ist natürlich so, und dann habe ich gesagt, ja, und wie übe ich das jetzt? So, ja, guck halt mal, ne, spielst halt so oft, bis du es kannst, ja, keine Ahnung. Ich spiele ja auch selber nicht viel auswendig. Und ich so, ach so, okay. Auf der anderen Seite bin ich heute sehr dankbar für diese Herausforderung, weil ich dadurch heute zum Beispiel darüber eine Masterclass gehalten habe, auswendig musizieren, weil ich mich damit auseinandersetzen musste, weil mein Prof konnte es nicht. Hat mir aber natürlich, jahrelang habe ich gedacht, wieso verlangt er von uns, dass wir dann Sachen auswendig machen in bestimmten Situationen und er selber macht es nicht. Ne? Mein ehemaliger Professor ist ein sehr authentischer Mensch, darum geht es nicht. Ich will ihm das jetzt auch gar nicht, das ist einfach nur ein Beispiel, was ich mal geben möchte. Das irritiert einen halt. Man denkt, also du machst es nicht, aber wir sollen es jetzt machen oder was? I don't get it. Und solche Situationen, das darf ich mir als Lehrkraft bewusst machen, wenn die irritieren, vor allem, wenn es zu Irritationen führt, gibt es halt welche wie mich, die halt dann einfach in Eigenregie weitergehen und die dann sagen, gut, dann mach ich das halt ohne dich so. Es gibt aber auch welche, bei denen das andere ja, Folgen hat, wenn sie davon irritiert sind und nicht so genau checken, ich weiß nicht, was jetzt hier los ist. Irgendwas ist komisch, aber ich kann es nicht ganz deuten, weil auch da ganz viel unterbewusst läuft. Also authentisch zu sein als Lehrkraft ist wieder ein Ding, ne? Darf ich mich selber an die Nase fassen. Und den letzten Punkt, den ich hier stehen habe, ist Vielfalt, beziehungsweise Vielfältigkeit. Denn was für mich auch guten Unterricht ausmacht, ist viele verschiedene Ansätze zu kennen, auch Dinge, die man selber nicht umsetzt und nicht anzukommen mit irgendwelchen Sätzen wie, das ist der Weg. Denn so unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich sind unsere Gehirne, so unterschiedlich lernen wir und so unterschiedlich kann es sein, dass wir Dinge annehmen oder Dinge nicht annehmen. Das heißt, wenn ich jetzt um die Ecke komme zu meinem Schüler oder meiner Schülerin sage, das ist die Methode, das ist der einzige Weg, wie du XY schaffen kannst. Und die kriegt es nicht hin mit dieser Methode. Was glaubst du, passiert dann im Kopf von diesem Schüler oder der Schülerin? Die würde selten auf die Idee kommen, dass vielleicht auch noch eine andere Methode existiert, weil der Lehrer, die Lehrerin hat ja gesagt, das ist die einzige Methode. Und ich halte das für großen Quatsch. Denn es gibt bei nichts nur den einen Weg. Sage ich auch mal, gibt es eine Podcast-Folge bei Mensch Musik, kann man da auch an der Stelle nochmal sagen, es gibt diesen Satz, viele Wege führen nach Rom, sage ich dann immer. Wichtig ist auch zu wissen, ob man nach Rom will. Ne? Also auch das habe ich jetzt quasi gar nicht hier stehen, aber das Thema Ziele, ne? Wo will ich hin, wo will meine Schülerin, mein Schüler hin, ist das in Einklang mit dem, wie ich unterrichte, wie ich Räume zur Verfügung stelle, wie die Repertoireauswahl ist, etc. Da will ich jetzt gar nicht so tief in die Didaktik gehen, aber genau das ist der Punkt. Viele Wege führen nach Rom. A, will ich nach Rom oder will ich nicht vielleicht doch nach Mailand oder nach Paris oder nach Prag? Ne? Also will ich nach Rom, und wenn ich nach Rom will, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Und wichtig ist für mich als Lehrkraft, diese verschiedenen Möglichkeiten auch zu kennen. Also auch Methoden zu kennen und sich selbst weiterzubilden, deswegen ist mir dieser Circle auch so wichtig, sich selbst weiterzubilden und sich inspirieren zu lassen. Und auch ich lasse mich ja von meinen Leuten, die dann in diesem Call sitzen, inspirieren, was die so machen. Oder ich lasse mich inspirieren, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, weil ich sage, boah, das ist voll die geile Idee, das probiere ich mal aus. Ne? Da gibt es keine Konkurrenz für mich, sondern da gibt es nur, boah, mega Idee, das probiere ich mit meiner einen Schülerin auch mal aus. Das ist für mich Austausch. Das ist für mich Teilen von Erfahrungen. Und da brauche ich keine Angst zu haben, dass mir irgendwer irgendwas wegnimmt. So, gemeinsam sind wir immer stärker als alleine. Ne? Und diese Einzelkampfkacke, die wir halt im Studium hatten, die zeigt sich halt bei vielen auch dann, die dann unterrichten. Die irgendwie so alleine vor sich hin unterrichten und so in ihrem Kämmerlein sind, sich nicht auf die Finger schauen lassen wollen und auch nicht darüber reden wollen. Und aber auch nicht offen sind dafür, vielleicht mal was Neues auszuprobieren. Und da sehe ich das problematisch, weil ich brauche als Schülerinnen und Schüler eine Lehrkraft, die verschiedene Möglichkeiten mir serviert, wenn Möglichkeit A nicht funktioniert. Und es gibt mit Sicherheit Situationen, hatte ich auch schon, wo bei mir Möglichkeit A, B, C und D nicht funktioniert hat und ich dachte, was zur Hölle. Also nicht, ich habe gedacht, das Kind ist zu doof oder der Schüler, die Schülerin ist zu doof, sondern ich habe gedacht, okay, scheiße, das funktioniert alles nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja, mit wem rede ich denn dann? Genau. Im Idealfall mit Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht hat ja irgendwer schon mal die Situation gehabt. Vielleicht hat jemand eine Lösung, die ich nicht habe. Schwarmwissen. Ne? Also Vielfältigkeit im Sinne von, habe ich verschiedene Ansätze für Probleme, die auftreten können, und da seid ihr als Lehrkräfte natürlich die Expertinnen und Experten, vor allem wenn es jetzt in einem Instrument ist, wo ich jetzt auch nicht weiß, ne? Bei Flöte kenne ich die ganzen gängigen Sachen und auch die verschachtelten Sachen, die so auftreten können, die Probleme, und habe dafür verschiedene Lösungen. Beim Klavier auch, aber wenn mich jetzt zum Thema Saxophon fragst, was weiß ich? Vielleicht hört ja jetzt hier jemand zu, der oder die auch Saxophon unterrichtet. Ihr werdet wissen, was ich meine mit verschiedene Ansätze für, also verschiedene Lösungen für Probleme zu haben. Und nicht nur zu sagen, das ist, also wenn du das nicht so machst, dann klappt es halt nicht und dann bist du halt zu blöd. Nee. Und dann auch noch ein Punkt, der steht auch nicht hier, ich habe jetzt auch noch hinzugefügt, neben dem, was ich gerade schon gesagt habe, auch das Thema Geduld. Ne? Zeit zu geben. Das kann einen manchmal an den Rand des Wahnsinns bringen, weil es wirklich Menschen gibt, die wirklich lange brauchen für bestimmte Dinge. Aber trotzdem noch den Raum zu geben und zu halten, auch wenn Schülerinnen und Schüler sehr ungeduldig ist. Wenn ich dann auch noch ungeduldig werde als Lehrkraft, kann man es vergessen. Ne? Also das Thema Geduld, das Thema Zeit geben, auch mal Sachen wegzulegen, sagen, hey, lass uns das mal 3-4 Wochen einfach nicht angucken. Pause machen. Total wichtig. So. Jetzt habe ich sehr viele Impulse gegeben. und sogar mehr, als ich mir hier aufgeschrieben habe. Das sind meine persönlichen wichtigsten Punkte. Ich könnte jetzt noch 3 Stunden weiterreden. Ne? Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Ich habe ja auch in meinem Circle schon sehr viel geredet und auch Fragen beantwortet, wo ich gedacht habe, oh, da müsste ich eine Podcast-Folge zu machen. Also ich habe hier eine Riesenliste von Sachen, die ich gerne noch ansprechen möchte, zu verschiedenen Themen, auch aus der Lehrkraftposition. Was mich jetzt mega interessieren würde, für alle, die hier zuhören, vor allem die, die auch Unterricht nehmen. Wenn du möchtest, dann schreib mir doch sehr, sehr gerne eine Mail oder per Instagram, wenn du mir bei Instagram folgst, wenn du die Folge gehört hast, was für dich als Schülerin, als Lernende in der Position wichtig ist, was ich jetzt vielleicht nicht gesagt habe, wo du sagst, das würde mir fehlen, weil mich interessiert das brennend. Erstens das und zweitens würde ich daraus gerne Folgen machen. Also natürlich anonymisiert, ist klar, ne? Das heißt, du kannst mir gerne zuschriftmäßig mal, also mir mal schreiben, was du unter einem guten Unterricht verstehst für dich, wenn du den nimmst, was dir wichtig ist. Da sind wir wieder auch beim Thema Werte. Das habe ich gerade eben noch gar nicht gesagt. Ne? Das Thema Werte ist natürlich auch noch ein Ding. Was ist mir wichtig im Unterricht? Was brauchst du? Mir gerne dazu eine Nachricht zu schicken. Mir auch gerne dazu zu schreiben, wenn du nicht möchtest, dass ich das teile. Wenn das für dich okay ist, dass ich das anonymisiere, das wird also nicht irgendwie rückzuführen sein, dass du mir das geschickt hast. Ne? Ich mache das immer sehr auch personenneutral. Also ich sage da noch nicht Mann oder Frau, auch nicht Altersklasse und so weiter, sondern wirklich einfach nur diese Fälle zu nehmen. Und das ist noch viel interessanter für mich, wenn du Lehrerin und Lehrer bist, darfst du mir auch gerne schreiben, was ist für dich guter Unterricht? Was fehlt dir vielleicht jetzt auch, was ich nicht gesagt habe, wo du sagst, das ist mir aber total wichtig? Auch das kannst du mir zukommen lassen, denn auch daraus würde ich gerne Folgen machen. Ich würde gerne quasi aus dieser Folge heraus Folgefolgen machen, also so eine kleine Special-Reihe dazu. Und mit euch in den Austausch gehen. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne Fragen zuschicken, wenn ihr wollt, aber mich interessiert jetzt eher, wie siehst du das? Wie ist das für dich? Weil diese verschiedenen Aspekte aufzuzeigen, ich bin jetzt eine Person, die aus drei Rollen gesprochen hat, aber ich habe ja auch einen anderen Erfahrungsschatz und eine andere Vita, ne? Lernvita und so weiter. Genau. So, ihr Lieben, das hat mir ja sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich trinke jetzt meinen Mokka-Eistlatte aus und gehe in die Sonne, die ich die ganze Zeit schon hier angucken kann. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit, Woche etc., einen guten Start in den Frühling, genießt das Wetter und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.